Welcome to Pity's Flashback.
Genau so dramatisch geht's los, Leute. Pity's Podcast ist wieder am Start. Der Pity ist wieder da und wieder im Kloster. Wieder sind wir zwei da. Tobias Westphal ist wieder hier, heute zum vierten Mal schon. Sehr schön, dass du wieder da bist, Tobias.
Ja, schönen guten Abend. Also ich freue mich auch sehr. Diesmal anderes Kloster, aber...
Anderes Kloster, aber fast noch ein bisschen... Fast noch ein bisschen ehrfurchterbietender hier.
Ja, fast noch bedrückender.
Ja, fast noch bedrückender fürs Essen besser.
Ja, auf jeden Fall.
Aber darum soll es ja nicht gehen, sondern es geht ums Jahr 2004, das du dir ausgesucht hast. Aus gar keinem großen Grund, aber aus musikalischen Gründen, so wie ich dich kenne, weil du ja absoluter Musikexperte bist.
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe einfach gedacht, vielleicht machen wir mal wieder was zu einem Jahr. Und habe dann gedacht... Danach guckt man mal, was in dem Jahr war. Also es war jetzt nicht andersrum, dass ich gedacht habe, das war ein cooles Jahr, sondern habe dann hinterher gesehen, dass es teilweise schon eine Herausforderung war, weil viele Sachen, die man gut findet oder so, dass, da war gerade 2004, haben die alle nichts rausgebracht. Da musste man dann schon so ein bisschen gucken, dass man...
Aber du hast dich trotzdem eben gerade damit mal beschäftigt. Und das sind ganz interessante Sachen. Ich kenne auch einige davon nicht, aber das ist ja bei uns dann jetzt immer so, weil du ja da wirklich da total viel Wissen hast und so, lasse ich mich dann auch gern überraschen. Trotzdem habe ich mir die Jahrescharts rausgesucht und die sind erschreckend. Also die sind wirklich schlimm. No. Und ich erzähle dir jetzt mal, also ich fange sogar bei Platz 21 an. Das ist Yvonne Katterfeld, Du hast mein Herz gebrochen. Und so geht es dann auch weiter. Ja. Platz 20 ist Britney Spears mit Everytime. Dann 19 Kevin Little, Turn Me On, wüsste ich jetzt gar nicht. Dann 18 Stefan Raab mit Spooky Kork und Schrotti Space Taxi. Kannst du dich noch erinnern?
Nee, null.
Das war aus dem Traumschiff Periode 1 Film.
Ja, das habe ich mir jetzt gedacht, aber den habe ich auch nicht gesehen.
Ja, dann 17 Anastasia, Left Outside Alone. Ja, das... Gut, ja. Ich weiß nicht, es geht vielleicht. Blue Lagoon, Break My Stride, dann ein Lowlight dieser Liste, Limp Bizkit, Platz 15, Behind Blue Eyes.
So lange ist das schon her?
Ja, ist schon so lange her. Och. Das ist ja alter Who-Song,
ja.
Der ja eigentlich nicht schlecht ist, aber ich finde, die das ist eine der schlimmsten Coverversionen, finde ich.
Ja, gibt. Läuft aber immer noch rauf und runter.
Also das ist ganz, ganz grauenvoll. Dann auch eine Coverversion Nummer 14, Michael Andrews featuring Gary Jules, Mad World. Das ist dieser Tears for Fears Song.
Ach, das war aus dem Donnie Darko Soundtrack, glaube ich.
Das kann sein, ja. Dann, es war anscheinend das Jahr von Anastasia, weil die ist Platz 13 auch, Sick and Tired. Dann Eric Prydz, Call on Me, kenne ich gar nicht.
Ah, doch, das kennst du.
Das kenne ich.
Call on Me. Und dann
ach,
mit diesem Aerobic-Video.
Ja, okay, ja, stimmt, sieht man jetzt auch, ja, okay. Dann 11, das war ja ein Song, der dann gar nicht mehr gespielt werden durfte, aus Gründen 2004, nämlich Juli, die perfekte Welle.
Ja.
Und das war, kann ich mich noch erinnern, ich fand ja, Wir sind Helden, fand ich eigentlich gut. Jedenfalls dieses Debütalbum von denen. Und danach ging es dann los, dass lauter solche Female-Fronted Bands da aufgetaucht sind. Und die sind ja Wahnsinn. Also Silbermond und Juli und wie sie alle geheißen haben. Und sehr furchtbar.
Ja, war das nicht auch die Zeit so von Tokyo Hotel?
Ja, und, also. Das ist alle, genau. Dann I Don't Wanna Know, Mario Winans und P. Diddy. Ja, P. Diddy, von dem hört man jetzt auch nichts mehr. Oder
nichts Gutes.
Ja. Dann auch Wahnsinn, Dragostar Tintei ist nicht nur Platz 9, sondern noch weiter oben auch nochmal. Und hier da von Haiduchi. Dann Platz 8, Aventura von Obsession. Platz 7, weiß nicht, du kennst dich da bestimmt besser aus, Umf, Augen auf. Das war doch so...
Ja, so ein bisschen Metal, ein bisschen düster.
Oder so.
Aber so richtig...
Nee,
kenne ich auch nicht.
Okay. Black Eyed Peas, Shut Up, ja, das kann man noch hören, finde ich. Nummer 6, Nummer 5, Max, der Typ, der von Stefan Raab da entdeckt wurde, Can't Wait Until Tonight. Ich glaube, das war dann sogar beim Eurovision Song Contest, hat er da mitgebracht.
Ja, war das der Song, den er dafür...
komponiert hat, extra und so, ja. Dann Eamon, Fuck It, I don't want you back, kenne ich gar nicht. Dann, das finde ich eigentlich einen ganz coolen Club-Song, Usher, Yeah. Ja? Und jetzt kommen die Plätze 2 und 1. Platz 2 sind die Randfichten. Lebt der alte Holzmichel noch?
Ja,
lebt. Muss man mal vorstellen, sowas ist Platz 2 in den Jahrescharts in Deutschland gewesen.
Ja, ja.
Und Platz 1 ist eben noch einmal Dragostea Tintei, diesmal von Ozone. Also das war ein Katastrophenjahr.
Ja, sagen. Ganz furchtbar.
Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja also unfassbar. Ja. Deswegen schauen wir, dass wir ein bisschen bessere Musik machen.
Ja, das ist eine gute Idee, glaube ich.
Wir fangen gleich mal an mit einem Song von dir, den kenne ich also wirklich nicht. Und zwar heißt der Song The Lurch von den Two Lone Swordsmen. Magst du vor was erzählen oder hören wir es mal rein?
Hör mal einfach mal rein und dann sag ich was.
Was zu der Formation und auch zum Song sagen, bitte, Tobias?
Ja, genau, zum Song. Den Song habe ich einfach ausgewählt von einem Album aus dem Jahr, die Double Gun Chapel. Es war eben in dem Jahr, ich habe ja gesagt, man musste sich so ein bisschen umgucken, was in diesem Jahr Gutes war. Und die Two Lone Swordsmen liebe ich halt sehr, weil es das Nachfolgeprojekt von Andrew Weatherall war von den Sabres of Paradise. Das war so eine Rave-Techno-Sache in England. Und der ist insgesamt, also die Two Lone Swordsmen machen eigentlich sehr anspruchsvolle elektronische Musik. Und Das ist das erste Album, was so ein bisschen eine Abkehr davon ist zu so einem zwar immer noch mit starken elektronischen Einflüssen, aber schon eher zu einem klassischen Rock-Sound hin. Das war dann aber, ich glaube, es war sogar auch das letzte Album. Er ist auch mittlerweile verstorben, leider. Und ist eigentlich in England eine legendäre Produzentengestalt. Also es waren in den 90er Jahren ein wahnsinnig gefragter Remixer auch.
Und kommen wir ja in der Rätselfrage drauf.
Ne? Ja, genau. Da in der Rätselfrage wird er auch nochmal vorkommen.
Ja.
Genau, und fand ihn halt, also geiler Typ auch, sehr humorvoll und die Club-Landschaft in England eigentlich für mindestens 2 Jahrzehnte, 3 eigentlich, fast 4, also super geprägt, also ganz wichtige Figur in England.
Und genau das, was du sagst, kommt mir eben auch so vor, also das ist schon so elektronisch geprägter Sound, aber da ist ja E-Bass dabei oder sowas, ne? Das ist also schon so so eine Mischung zwischen klassischer Rockband und trotzdem Elektro-Sound.
Genau, denn auf dem Album haben sie auch was von Gun Club gecovert, ich glaube Sex Beat oder so. Und also das Album ist auch toll. Also eigentlich alles, was er gemacht hat, mir gefällt nichts nicht von dem, was er gemacht hat.
Okay, cool. Sehr schön, Two Lone Swordsmen. Wie immer werde ich natürlich die Liste in den Shownotes verlinken und ihr könnt da reinhören, gerade wenn der Tobias da ist. Ist ja immer besonders interessant, weil da denke ich auch ein paar Sachen immer dran kommen, bei denen ihr vielleicht, die ihr mir sonst zuhört, sagt, boah, das habe ich ja noch nie gehört und so. Insofern ist das echt super.
Ja, also gerade auch bei den Two Lone Swordsmen und oder auch Sabres of Paradise lohnt sich extrem auch den Backkatalog einfach mal anzuhören. Das ist alles auf Warp erschienen auf dem Label lohnt sich total. Also wahnsinnig anspruchsvolle elektronische Musik, also weit ab von so klassischer Clubmusik oder so, aber
weit ab von hier Dragosta Dinte.
Ja, genau, genau.
Okay, wir können wegen was dazu sagen, weil ich habe drei Songs zur Liste beigesteuert, weil ich gedacht habe, also die drei Formationen hätte ich gern dabei, weil die für mich wichtig sind im Jahr 2004. Der Rest ist alles von dir ausgesucht. Und ja, vielleicht fangen wir an mit Franz Ferdinand, die du aber auch kennst. Magst du die?
Geht. Nicht so. Also ich fand damals Take Me Out irgendwie ganz nett. Aber ich habe auch mitbekommen, dass der eine irgendwie aus München...
Genau, der hat in München auch studiert.
Genau. Aber so diesen Hype habe ich nie so richtig verstanden. Also es hat mich jetzt nicht gestört oder so, aber ich habe es nicht so, also ich war nie großer Fan, sagen wir mal so.
Ja, also ich fand halt, also der Ansatz, und das haben die ja absichtlich auch so kommuniziert, die haben gesagt, sie wollen diesen Indie-Rock so ein bisschen tanzbar machen und wollen auch, dass ein paar Mädels in den Konzerten sind und so. Und es war wirklich tanzbar und ich muss auch sagen, ich habe die da eben 2004 live gesehen, in München, in der Tonhalle, glaube ich. Das war sehr, sehr stark und der Typ hat natürlich dann auch Deutschland die Ansagen gemacht mit seinem schottischen Einschlag und so, war also ziemlich cool. Und war schon gut. Also ich fand's richtig geil, aber für mich hat es auch nur zwei Alben lang gehalten. Also sie haben 2004 das Album rausgebracht, das war ja das Durchbruchs, selbstbetitelte Album. Und das zweite kam gleich im Jahr danach, das ist auch noch gut. Und jetzt machen sie ja immer noch, aber jetzt ist das also vollkommen... man hört auch wirklich, ich glaube, die Leute, das ist so ein Klassiker, die Leute wollen nur noch das von früher.
Ja klar, und die verkaufen auch so mittelgroße Hallen dann auch aus, glaube ich.
Ja,
ne? Und,
genau. Ja. Was ich halt denke, weil jetzt nochmal zurückkommend auf das letzte, auf den letzten Podcast mit meinem Freund Christoph, weil wir ganz viele Konzerte uns miteinander angeschaut haben und Festivals, das ist so eine Festivalband. Verstehst du, nachmittags, wo halt geile Stimmung ist, wenn die das tanzbare Rockzeug da spielen.
Ja, also glaube ich. Cool.
Und ich habe mal ausgesucht den Song, also der Paul, mein Sohn, war ja auch schon da im 2005er Special, da hatte ich, glaube ich, Do You Wanna gehabt und mein Sohn mag Take Me Out gern, das war ja der größte Hit wohl. Und ich habe jetzt mal ausgesucht The Dark Side of the Matinee von diesem Debütalbum von Franz Ferdinand. Da ist wieder so der Beat halt, ne? Typisch für die Band. Habe ich nur mein Mikro aus dem Hals gehört, glaube ich. Aber gut, es ist ja hier live aufgenommen zumindest. Also ist nicht so dein Ding praktisch.
Nicht so hundertprozentig, aber es stört mich auch nicht.
Nö, also zum Stören ist es, glaube ich, auch dann das falsche Ding irgendwie. Aber ja, wie gesagt, also ich fand es in der Zeit, fand ich es klasse. Bin dann auch runtergefahren eben nach München und habe mir das angeschaut. Das ist ja dann doch immer ein relativer Weg. Aber auch das war so... Da waren die halt gerade am Aufkommen. Und ich denke, das ist bei vielen Bands dann schon, wenn du das merkst, das ist das Debütalbum, das ist dann trotzdem gleich aus dem Stand relativ erfolgreich, dann merkst du auch diesen Bands immer an, dass die voll Bock haben, das irgendwie unter die Leute zu bringen oder den Leuten zu präsentieren. Und das Gefühl hatte man bei denen. Ich habe die also wirklich auch nur das eine Mal gesehen, Und das war aber saugeil. Mhm. Also das war so ein Konzert, wo du sagst, ja, die Leute haben geschwitzt und es war eine tolle Stimmung. Jeder fand es irgendwie toll und die Halle ist ja auch nicht so wahnsinnig groß da. Du kennst ja. die sicherlich. Mhm. Also das war sehr schön und das verbinde ich auch immer mit der Band. Und deswegen habe ich mir gedacht, das passt gut zu 2004, weil das da so ja, eine meiner Lieblingsbands in der Zeit war, sagen wir es mal so. Gut. Das war jetzt mein erstes Lied. Und jetzt kommt von dir was, eine Band, die, sagt man da Britpop? Nicht so wirklich zu Interpol, oder?
Nee. Also vor allem, weil sie aus Amerika sind, aber...
nee, das sagt man es nicht. Ich verwechsel die mit den Editors wahrscheinlich.
Ja, genau, wahrscheinlich. Editors, selbe klar, Zeit, ja.
Genau. Klar, selbe Zeit. Okay, also kein Britpop.
Nein, kein Britpop.
Aber Interpol magst du sehr gerne, ne?
Die mag ich sehr gerne, ja. Also mochte ich gerne zu der Zeit. Also ich habe ja jetzt nur Sachen ausgewählt, die ich damals halt tatsächlich auch viel gehört habe.
Ich meine, jetzt fällt mir nochmal ein mit wie die Block Party. Das ist auch so, oder?
Ja, genau, auch selbe Zeit, genau. Ich glaube, genau. Die waren sogar mal als Support von, die habe ich in München in der Muffertalle gesehen, als Support für Interpol.
Ja, siehst, genau. Also genau, Block Party war es ja, genau. Und der Song Slow Hands, warum hast du jetzt den ausgesucht? Der ist so repräsentativ, oder?
Ja, von der, ich glaube, es ist von der Antics, glaube ich. Ja. Da hätte man eigentlich, ich glaube, da ist fast jeder Song irgendwie... entweder als Single tatsächlich ausgekoppelt worden oder war einfach sehr prägnant. Da hätte man wirklich fast jeden nehmen können. Das war der große Hit. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe lange überlegt und dann irgendwann einfach irgendeinen genommen. Also das war halt die große Hit-Single daraus.
Das war ein großes Hit-Album, Antics. Ja, das war also ein riesen Ding da seinerzeit, 2004. Ja, definitiv. Okay, dann hört mal rein. Slow Hands von... Interpol.
Britpop pur.
Was man da schon so ein bisschen sagen kann, also weil ich jetzt vorhin diesen Britpop da angesprochen habe, darum geht es jetzt gar nicht so, aber ich glaube, man hat so Anfang der 2000er gab es schon so Rockbands oder Indie-Rockbands im klassischen Sinn. Mhm. Verstehst? Also das meine ich so ein bisschen damit, weil wie gesagt, diese große Britpop-Hype-Zeit und so, das war vorbei, aber trotzdem hier, weil ich was genannt habe, Block Party und Editors und so weiter, die waren zu der Zeit dann nochmal richtig groß oder waren groß Anfang der 2000er.
Ja, The National auch noch.
The National, wie magst du die?
Die mag ich ganz gerne eigentlich.
Ja?
Mhm.
Mir ist es wegen zu langweilig auf Dauer.
Ja, kannst verstehen? Ja, ich bin auch, also beim besten Willen auch kein fanatischer Fan oder so. Aber so eine Zeit lang habe ich die schon damals gerne gehört. Aber
okay. Und Interpol, war das eine gute Liveband?
Super, ganz toll, ganz tolles Konzert. Und die Typen saßen hinterher noch im Café in der Muffertalle danach rum. Und man konnte die ansprechen, die waren null arrogant und nette Leute. Also hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber mir ist aufgefallen, als ich jetzt gerade gehört habe, dass mich so die Melodieführung und das Schlagzeug und der Bass, das hat mich schon auch ganz entfernt an Franz Ferdinand tatsächlich sogar erinnert.
Ich wollte es gerade sagen.
Es ist so, der Sound ist schon, also das ist mir damals nicht aufgefallen, ja, aber wenn man es jetzt hört, vor allem wenn man das hintereinander hört, ja, dann wird es sehr deutlich.
Und es ist auch so, also das ist jetzt technisch, ohne dass man jetzt da großer Nerd sein muss, aber das sind also wirklich, da spielen die Gitarren auf den unteren Seiten einfach. Einfach, die spielen gar keine Akkorde, sondern die spielen praktisch die Riffs auf einer Seite nicht einmal verzerrt, und das ist bei Franz Ferdinand eigentlich genauso. Mhm. Aber es ist, glaube ich, dann auch schon trotzdem so, wenn so ein bisschen eine Band einen gewissen Erfolg hat und Produzenten das mitkriegen, dann sagen wahrscheinlich die auch, komm, das läuft gerade.
Ja, ja, oder die, so oder die schicken irgendeine Band ins Studio und den sagen den Produzenten, mach doch mal ein bisschen so wie...
Mach doch mal so ein bisschen, weil das klappt gerade.
Ja,
so,
genau. Ne?
Also das war jetzt tatsächlich ziemlich ähnlich.
Ja, fand ich auch.
Ja, okay. Ja, geil. Interpol, Slow Hands. Wunderbar. Gut, dann habe ich ein bisschen geschaut. 2004, was ist passiert? Facebook ist gestartet. Du bist auf Facebook.
Ja, ich bin auf Facebook.
Wir alten Säcke sind auf Facebook.
Ja, so sogar verhältnismäßig früh war ich da tatsächlich sogar auch.
Ja, ja. Also schon relativ nah an 2004 dran, oder was?
Ja, jetzt nicht, aber so, ja. Also ich weiß definitiv, dass ich 2007 auf Facebook schon war. Das weiß ich auf jeden Fall.
Okay.
Und ja, also 6, 7 denke ich mal.
Und nutzt es noch regelmäßig?
Ja, aber also eigentlich nur so als persönliches Scrapbook, wo ich Konzerte, zu denen ich gehe.
Genau, das sehe ich immer von dir.
Genau, archiviere für mich praktisch. Und ansonsten, aber also ehrlich gesagt, ich kenne kaum noch jemanden so aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, der das tatsächlich, also private Sachen da wirklich großartig postet. Also zum Beispiel vor 20 Jahren oder annähernd 20 Jahren war es ja durchaus üblich, dass man da auch aus seinem Privatleben einfach Fotos gepostet oder Geschichten erzählt hat.
Ja.
Das mache ich eigentlich fast gar nicht mehr, und ich kenne auch nicht mehr viele, die das machen. Manche natürlich so ein bisschen politische Sachen oder so, wenn es mal wieder so einen Aufreger gibt oder so, dann diesen Facebook-Aktivismus dann praktisch so. Aber ansonsten eigentlich nicht großartig. Ich muss auch sagen, in den letzten Jahren, seit der Zuckerberg so abgedreht ist und Meta jetzt auch da auf Linie gebracht hat, werde ich auch zugemüllt mit Content auf Facebook, den ich überhaupt nicht sehen will. Also wirklich auch von Leuten, mit denen ich gar nicht befreundet bin, sondern Sachen, die mir einfach so da eingespielt werden.
Ja, also ich bin da auch, also wirklich täglich, sagen wir mal, ich sage mal am Tag eine Viertelstunde oder so.
Ja, ja, genau.
Das wird ungefähr hinkommen.
Ja, ja.
Aber ich bin eigentlich mehr am Kreuzchen setzen, das mag ich nicht.
Ja, ja, genau.
Als weiterblenden.
Gut, genau.
Ich schaue viel auf so Sportnachrichten, wenn unser Eishockeyverein, da gibt es dann
sowas schon.
Schaue ich viel und manchmal.
Aber man sieht einfach, wenn man sich die Kommentarsektionen ansieht zu den einzelnen Sachen, die man sich anschaut, dass da eine wahnsinnige Verrohung stattgefunden hat und dass da offensichtlich niemand mehr, dass es keine Art von redaktioneller Kontrolle mehr über diese Kommentare gibt.
Ja.
Also da kann, schreibt jeder, was er will, er wird sich aufs Übelste beleidigt und so. Das ist wirklich extrem unschön.
Ja, also das ist jetzt auch wieder beim Sport. Ich rede da auch mit Spielern da manchmal drüber, schaut euch diese Kommentare an. Die meisten sagen, ja, sie schauen trotzdem da immer mal rein. Und ich habe jetzt neulich was gesehen, das hatten irgendeine Eishockeyverein, ich weiß gar nicht mehr welche, die haben einfach mal die Spieler vor die Kamera und haben diese Kommentare einfach so in die Kamera gesprochen. Versager, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben und sowas. Und da sind die Spieler reihenweise vor die Kamera und haben das einfach nur vorgelesen, was in diesen Kommentaren steht, wo man dann erstmal merkt, wie verletzend das eigentlich ist. Und natürlich sind, egal welche Sportart, das könnte Bogenschießen auch sein, aber wenn der halt nicht trifft, sage ich nicht Versager, sondern sage ich halt, ist halt schlecht laufen oder hast einen schlechten Tag gehabt oder irgend sowas. Macht ja, also kein Sportler verliert absichtlich der Welt, kein Sportler tut es, aber diese Verrohung, die ist schon deutlich zu spüren, das muss man einfach sagen und auch schauen. Gut, noch eine Sache, Wissenschaft, Technik, die Mars-Sonden Spirit und Opportunity waren unterwegs. Kannst du dich da noch erinnern, kommt man da so schauen im Internet, wie die Mars-Sonde auf dem Mars da rumgefahren ist oder so?
Ja, ich kann mich an die Namen, gab es nicht auch Pioneer,
war ja, ja,
auch so eine, stimmt, und dann irgendeine ist dann auch mal Ja, das hat ja damals die Welt in Atem gehalten, wenn die sich irgendwie festgefahren haben, genau, oder so, ne? Oder
weil irgendein Basmöpfchen festgehalten hat.
Ja, ja, genau. Oder wenn sie irgendein Solarsegel nicht ausfahren konnten und dann vielleicht keinen Strom mehr bekamen, ja, oder so, ja, dann, ja,
genau. Genau, das kommt man sich anschauen. Ja, okay. Ja, also zu sehr braucht man da gar nicht drauf eingehen, auf Wissenschaft und Technik und so. Aber auf Facebook jetzt schon trotzdem über 20 Jahre, also gut über 20 Jahre, für Jugendliche null relevant
mehr. Ja, also wenn man die SchülerInnen mal fragt, so Facebook, das ist fast schon so ein Running Gag für die, also die Boomer und Facebook. Also ja, nee, damit haben die nichts zu tun.
Ja, ist logisch. Gut. Machen wir da einen Song, den ich mir ausgesucht habe, aber weiß ich, magst du auch gerne, nämlich The Streets.
Ja, sehr gerne.
Und das ist also eine coole Formation, eigentlich ist es nur einer. Ja. Ja? Der das aber irgendwie am Laufen gehalten hat. Und du hast auch gewusst, dass der zwar Club-Hits oder sagen wir mal so Sachen, die man in der Disco hört und so, gemacht hat, aber selber kein Clubgänger war oder jedenfalls keiner, der gerne getanzt hat oder so.
Gell? Genau, ja, das habe ich ja irgendwo so ein Interview damals gelesen, das war mir auf Anhieb so sympathisch, weil ich mich da irgendwo auch drin wiedererkannt habe. Also ich bin auch ein bekennender Nicht-Tänzer und das ist auch besser so, also habe ich mir sagen lassen. Und
wer hat es gesagt?
Alle. Und also ich mag wahnsinnig gerne Clubmusik, also speziell auch wirklich Techno.
Ja.
Aber so diese ganze Clubkultur mit Tanzen und sich auftakeln oder was, das ist alles gar nicht meins. Ich liebe an Clubs die gute Anlage und den druckvollen Sound und wie man die Sachen da hören kann und die Lautstärke, aber so der ideale Club für mich ist mit viel Nebel, aber ohne Tänzer. Also nur ich praktisch. Ja, also das ist eigentlich der ideale.
Musst du halt in deinem Keller oder irgend sowas.
Ja, genau. Also wenn ich das Geld hätte, würde ich mir. Und in die Richtung hat er sich auch geäußert. Also ja, er war auch eher wohl so ein Nerd, der zu Hause saß und getüftelt hat, irgendwas aufgenommen hat.
Ja, aber große Hits gehabt damit.
Ja, muss genau.
Man sagen. Also gerade in England. Also ich wusste nicht, was ich nehme, ob ich Dry Your Eyes nehme, was ja wirklich ganz toll ist. Ich mag halt auch so den Slang, den er hat.
Ja, ja, total.
Das,
ja,
ist,
ja.
Das ist echt cool. Aber Fit But You Know It, das ist noch wegen, das geht noch ein bisschen mehr vorwärts und so. Und deswegen habe ich das jetzt rausgeholt. Fit But You Know It, The Streets.
I know it's a bit embarrassing, but I just noticed some tan lines on your shirt.
See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it?
I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it?
So when I looked at you standing there with your hoard, I was waiting in the queue looking at the
doch, aber auch wirklich, ja, also Menschen, Damen in dem Fall, die fit heißt in dem Fall schon geil ausschauen,
yeah,
aber es auch wirklich wissen.
Ja, yeah, ja, genau.
Super. Und wie er das so kommentiert, ist sehr,
yeah,
sehr,
ja, super.
Which lost me my place in the queue waiting for, yeah.
I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it?
Whoa.
Leave it out.
Are you smoking crack,
Mike,
or something?
Just leave it, just leave
we
it.
We cannot have that behaviour in this establishment.
It's not leave worth it, out. Mike. Just leave
don't
it.
Touch me.
It's not worth
don't
it.
Touch me.
Leave it out.
Don't, look, I'm alright, don't touch me. For a while there, I was thinking, yeah, but what if?
Picture es ist sehr, sehr geil.
Yeah,
man hat das Gefühl, dass das wirklich so ein liebenswerter Nerd ist,
ja,
irgendwie,
ja,
so hier.
Mitten aus dem Leben, ja.
Wie bei Eels, Beautiful Freak, irgendwie sowas.
Das, ja.
Also sehr, sehr geil, mag ich total gern. Aber abgesehen von A Grand Don't Come For Free, so heißt das Album, das habe ich mir auch gekauft und habe das gehört, aber danach habe ich es verloren. Also ich höre
es. Ja, ich habe es. Ich meine nicht aus irgendeinem Grund dunkel erinnern zu können, dass er irgendwie auch was mit der Poetry Slam Szene zu tun hatte. Ich kann das jetzt nicht mehr
sein,
genau.
Das würde ja auch passen zu ihm, ne?
Das war auch genau die Zeit, als das so aufkam, so Anfang der 2000er.
Ja. Ja, aber cooler Typ offensichtlich. Ja. Ja. Ist aber auch noch immer unterwegs.
Ja, also genau.
Ja, cool. Sehr schön. Also das war jetzt mein zweiter Song. Einen gibt es dann noch. Aber jetzt gehen wir mal zu Soulwax. Mhm. Was kannst du uns über Soulwax erzählen?
Also,
das mag ich auch gern.
Also speziell dieses eine Album war ja ein Riesenerfolg und dann hat er, haben sie ja, also vor allem bekannt geworden, oder also ich mochte sie vor allem auch wegen ihrer, also die haben ja noch ein zweites Projekt, die sind ja unterwegs gewesen damals, oder ich glaube bis heute ehrlich gesagt, als Too Many DJs und haben dann da diese damals sehr populären Mashups von bekannten Liedern, haben dann immer Sachen zusammengemischt, die vermeintlich gar nicht, zusammen irgend so ein U2-Song war es, Where the Streets Have No Names, glaube ich, und Eminem, irgendwas von Eminem und so. Und die haben dann immer diese Sachen zusammengemischt.
Und die haben das im Prinzip populär gemacht.
Genau. Und die sind dann auch auf Rockfestivals aufgetreten als Too Many DJs und haben dann da auch die Headliner-Slots hinterher bekommen. Und dann, keine Ahnung, vor 50.000 Leuten ihre Sachen. Und in den Benelux-Ländern vor allem sind die ja Riesen-Stars. Ja, immer noch, denke ich. Und ja, diese, also das Lied, was wir jetzt hören, war auch Hit weiß ich jetzt gar nicht, aber es, ich fand es ganz toll damals und es ist auch die, den Namen jetzt vergessen, die von LCD Sound System, die da mitsingt.
Keine Ahnung, ja, also NY Excuse.
Nancy One, glaube ich.
Ja, okay. Hast du auch mal gesehen? Oder?
Leider nein. Die haben tatsächlich mal gespielt. Das hatte mir ein Schüler damals erzählt, der die auch sehr gerne mochte. Die haben in Giesing, in München, an der Tegernseer Landstraße, unten in dem Gebäude, wo früher der Karstadt drin war, wurde damals abgerissen und eine Zeit lang wurde das zwischengenutzt. Ganz vergessen, wie es jetzt hieß. Aber da war dann tatsächlich so eine Art Club drin und da haben die gespielt. Ich habe es leider nicht geschafft, aber er war da und es muss super gewesen sein.
Ja, das glaube ich. Ja, gerade so ist es natürlich auch cool, ne? Also wenn das dann so, ja, so Locations sind, wo man jetzt nicht davon ausgeht.
Ja, genau.
So. Ja, richtig geil. Ja, wunderbar. Schauen wir ein bisschen auf den Sport. Wer wurde Meister 2004? Fußball, deutscher Fußballmeister?
Ich tippe jetzt einfach mal auf den FC Bayern, aber VfB Stuttgart.
Werder Bremen. Der müsste ich jetzt lügen, aber ich schätze, es war die letzte Meisterschaft von denen. Könnte ich mir vorstellen.
Da gehe ich ganz schwer von
aus. Schwer davon aus, ne? Und 2004, welcher Verein wird 100 Jahre alt? Mit 04?
Achso, ja, alles klar. Okay.
Schalke 04, ja, okay, also jetzt brauche ich keine blöden Fragen mehr stellen, ist schon klar. Das Champions League-Finale hat der FC Porto 3-0 gegen Monaco gewonnen. Das ist, glaube ich, jetzt auch vorbei, die Zeit hier von FC Porto und Monaco, dass die ins Finale kommen oder so.
Das ja, ich habe das meinem Sohn letztens erzählt, so, der erzählte irgendwie, irgendwer spielt gegen Monaco und der, für den war irgendwie klar, so wie er das sagte, war gegen irgend so ein Loser-Verein oder so. Ich habe gesagt, in Monaco, die sind, ne, also ich hatte die noch abgespeichert als gut, habe gesagt, die sind ja, voll gut. Und sie hat gesagt, nee, also für die jungen Leute
ist es rum.
Das bedeutet das gar nichts.
Ja, also Frankreich ist, also wenn, dann Paris. Ne? Also
ja, das genau.
Muss man einfach sagen. Und die üblichen Verdächtigen aus Spanien und England halt.
Ne? Ja,
das
genau.
Ist einfach so. Okay. Lance Armstrong gewinnt zum 6. Mal die Tour de France.
Ja.
Also das ist halber. Also, hast du Tour de France geschaut?
Oh, fanatisch.
Ja, ja, ich
großer,
auch.
Großer
ich
Fan.
Auch. Ja,
ja, ja.
War es dir dann auch irgendwann zu blöd? Also ich habe dann irgendwann, nachdem, was weiß ich, dem 10. der Sieg aberkannt wurde.
Ja.
Im Nachhinein habe ich gedacht, dann leckt mich am Arsch. Ja, also sorry, aber das...
Ich habe schon immer so mal wieder rein, ich gucke es nach wie vor gerne, aber natürlich, man muss schon sagen, diese Phase da 90er Jahre, Anfang 2000, das war natürlich immer noch sehr stark mit auch erfolgreichen deutschen...
Ja, Jan Ulrich und so, ne? Das ist klar.
Also
ja,
da, genau.
Okay. Michael Schumacher kriegt seinen 7. WM-Titel. Und es war die Olympiade in Athen, die ich aber sehr enttäuschend fand, weil das war immer vor ziemlich leeren Rängen, wenn du dich da erinnern kannst.
Bist ja,
du
so und sehr, ja, schon, aber ich kann mich nur sehr undeutlich erinnern.
Ja, also da war irgendwie...
Ja, es waren keine Olympischen Spiele, an die man sich so nee, wahnsinnig erinnert. Also
das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass die Leute immer Lorbeerkranz bekommen haben.
Ja, ja,
genau, aber richtig. Aber sonst war das wohl als sehr lahme Olympiade. Ja, und ein Deutscher wurde Europameister, nämlich Otto Rehhagel,
ja,
2004 in Portugal bei der Fußball-Europameisterschaft. Die haben 1-0 gegen Portugal in Portugal gewonnen und das war eine Sensation.
Ist ja, es war ja auch ein ganz schöner Rumpelfußball,
ja,
und irgendwie ist es dann... Ja,
reingerumpelt,
also,
ja.
Also man hat es ihm irgendwie gegönnt, aber
ja,
der Fußball, den er hat spielen lassen, hat es eigentlich nicht verdient gehabt.
Ja, kontrollierte Offensive, ja, ist doch ja, super unattraktiv,
ja,
aber irgendwie erfolgreich.
Aber irgendwie ja, schon erfolgreich, ja, ja,
muss man sagen. Ja. Also das war so, was zum Sport irgendwie ich rausgefunden habe. Ja, okay. Gut, jetzt machen wir mal, zerstören wir mal den Rock'n'Roll. Destroy Rock'n'Roll, Milo. Was gibt es dazu?
Also da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich damals, das war ja die Zeit, da hat man ja noch viel diese, ich weiß nicht, ob du die auch gehört, verfolgt hast, da so MP3-Blogs. Also so Leute auf der ganzen Welt, die irgendwie Sachen, die sie geil fanden, vorgestellt haben.
Nee, habe ich nicht.
Und da hat man wahnsinnig viel kennenlernen können und das war natürlich illegal irgendwo. Aber irgendwie war das ja die Zeit der MP3s.
Ja, ja.
Und da konnte man also wahnsinnig viel entdecken. Und da bin ich irgendwann mal, kann ich mich drüber, kann dran erinnern, drüber gestolpert. Ich glaube, die Platte war auch sehr erfolgreich, aber ich kannte sonst niemanden, der das gehört hat. Ich habe das auch nie irgendwo in einem Club gehört oder so. Da bin ich tatsächlich in dieser MP3-Blog-Sphäre drauf gestoßen und fand es irgendwie geil. Und ich weiß auch über den, er ist, glaube ich, ein erfolgreicher, irgendwo aus dem angelsächsischen Raum, also ich glaube nicht aus Amerika, sondern irgendwie Irland oder England. Und er war, glaube ich, auch sehr erfolgreich, aber ich weiß, er war damals noch sehr jung, das weiß ich auch noch, aber und dass sein Stern dann irgendwie relativ schnell danach auch untergegangen ist, viel mehr weiß ich über ihn dann eigentlich auch nicht.
Okay, aber das mit den MP3s, das ist wirklich, das ist auch bei mir dann losgegangen, dass wir dann so einen MP3-Player gekauft haben.
Genau, das war ja auch schon, das war schon super, ne? Wie viel Musik man da
ja,
mitbekommt
ja,
und dann auch nicht mehr diese anfälligen Kassetten oder ja, auch diese klobigen CD, diese Discman da, das war irgendwie alles nicht das Gelbe vom Ei. Und da waren diese super kleinen MP3-Player schon eine Offenbarung.
Genau, und die hatten ja auch eine digitale Anzeige.
Ja, ja.
Und das war, also meiner war, das war so hellblau und blaue Schrift drauf und so. Also ich habe mir da einen gekauft. Also wie viel Speicherplatz müsste ich jetzt lügen mittlerweile. Aber da hat schon einiges drauf gepasst. Und da habe ich halt dann meine CDs nach und nach da drauf
genau,
gespielt. Und so,
genau,
das war schon cool.
Ja, und man konnte sie halt zum Laufen gut mitnehmen und so.
Genau.
Also viel besser als diese anderen
Geräte. Im Zug war, und was weiß ja, ich, wo man halt so unterwegs war. War cool, ja. Alles klar. Destroy Rock'n'Roll von Milo.
Third eye through distorted and exaggerated images, perverted movements of the body in breakdancing and other forms of dancing, and we especially call for the judgment in this hour and the destroying of rock music directed specifically against children through the videos that were portrayed, and working specifically through these individuals for whom we call forth the judgment of the sacred fire in this hour before the throne of Almighty God, Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, Tina Turner, David Bowie, Van Halen, Madonna, Huey Lewis, Elvis and the News, The Cars, Herbie Hancock, Bonnie Tyler, Stevie Nicks, Men at Work, ZZ Top, Paul McCartney and Michael Jackson, Weird Al Yankovic, Cyndi Lauper, Pink Floyd, The Pretenders, Billy Joel, Billy Idol, Elton John, Neil Young, Sheena Easton, Patti Smith and Scandal, Fashion, Big Country, Morris Day and the Time, John Lennon, Apollonia 6, REO Speedwagon, David Gilmour, The Rolling Stones, Pat Benatar, Paul & Oates, Wham, Rebby Jackson, Adam Ant, Bananarama, Christine McVie, Queen, Jack Cougar Mellencamp, U2, Siren, Fleetwood Mac, The Alan Parsons Project, Rick Springfield, The Thompson Twins, Missing Persons, Duran Duran, Police, Eurythmics, Culture Club, including Boy George, Band-Aid, Relax, Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, Tim Turner.
Das finde ich jetzt sehr geil.
Ja, finde ich auch.
Das ist super. Wunderbar, aber das war jetzt einfach so, weil du den Song einfach so magst.
Das habe ich damals rauf und runter gehört. Ich fand das halt auch irgendwie, das ist irgendwie so ein religiöser Fanatiker, der halt diese Liste vorliest von Leuten, die dem Feuer überantworten wollen, diese ganzen gottlosen Rock'n'Roller und vor allem, das ist so ulkig, wenn da alles so drauf ist, so nebeneinander.
Ja,
ist
ja,
ne? Also
nebeneinander, lustige Mischung. Sind ja halt bei weitem nicht alles Rock'n'Roller.
Thompson und so. Twins.
Ja, Hall & Oates.
Big Country, also was die jetzt im Fegefeuer verloren haben, weiß ich auch nicht. Aber es hört einfach nicht auf. Also die Liste ist lang.
Destroy Rock'n'Roll, sehr, sehr geil von Milo. Ja, der Wahnsinn. Was ich auch habe, sind die Filmcharts. Gehst du noch ins Kino? Also wirklich bewusst und da öfters ins Kino?
Ja, oft. Ja.
Okay. Also bei mir hat es furchtbar nachgelassen. Ich gehe, also das kannst du wirklich an einer Hand mittlerweile abziehen pro Jahr. Aber jetzt schauen wir mal da hier in Deutschland: Platz 10 Spider-Man 2, Platz 9 Bärenbrüder, Platz 8 Die Unglaublichen, Die Incredibles.
Den finde ich super. Den mag ich sehr gerne.
7, The Day After Tomorrow.
Ja, habe ich auch gesehen. War im Kino.
Ja.
Habe ich jetzt alle im Kino gesehen.
6,
ja.
Troja, habe ich nicht gesehen.
Nee.
5, Der Untergang, den habe ich noch gesehen mit Bruno Ganz.
Ja, den habe ich nicht im Kino zumindest gesehen.
Okay. 4, Shrek 2, Der tollkühne Held kehrt zurück. Zu der Zeit bin ich noch viel ins Kino gegangen.
Den habe ich nicht im Kino gesehen.
Okay. 3, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
Ja, das habe ich schon gesehen.
2, 7 Zwerge, Männer allein im Wald.
Nein.
Bist du kein Otto-Fan?
Das wollte ich gerade sagen, ist er Otto oder? Nee, habe ich nicht gesehen. Also ich mag Otto, oder zumindest damals mochte ich ihn noch. Also mittlerweile, er geht mir jetzt mittlerweile schon auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, er ist alte, darf man das wahrscheinlich.
Ja, bei mir war es eher so in der Kindheit fand ich den Song.
Ja, da fand ich den auch super. Wir hatten so eine Kassette, da war ich so. Wirklich, da war ich so 7 oder so, da habe ich die auch rauf und runter gehört. Genau. Susi Sorglos mit dem Föhn und so. Das
ja, und überhaupt Hänsel und Gretel
ja,
und so.
Ja, ja.
Wenn du es halt 50 Jahre lang machst, ja, dann wird es irgendwie ein bisschen schwierig. Und Platz 1, Traumschiff Surprise Periode 1.
Ja, bin ich stolz, habe ich nicht im Kino. Ja, habe ich überhaupt nicht gesehen.
Hast, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel verpasst.
Ich glaube auch.
Das muss man ehrlich sagen. Okay, also Destroy. Aber sehr viel animierte Filme und sehr viel Comedy.
Ja, das stimmt. Ja.
Also sagen wir, der Untergang bestimmt nicht, aber der Rest war eher so Comedy-lastig.
Ja, das stimmt. Ja.
Okay, gut. So, jetzt bin ich auch gespannt auf Apostle of Hustle. Folkloric Feel. Was hat es damit?
Ja, das ist, also wie gesagt, ich habe Sachen ausgewählt, die ich einfach wahnsinnig viel gehört habe. Und diese Zeit, da kommen jetzt, glaube ich, ein paar von. Also es war die Zeit, da war Kanada wahnsinnig stark, auch so im Indie-Sektor und vor allem auch mit, also so musikalisch gut und nicht eitel und möglichst die Bühne ganz voll, also so 10 Leute auf der Bühne oder so und die sind dann, so wirkte das zumindest auf mich, wie der fahrende Zirkus irgendwie da, so wie so ein Wanderzirkus durch Europa gezogen. Und Apostle of Hustle ist ein Nebenprojekt des Gitarristen von Broken Social Scene, die ja damals auch sehr, sehr groß waren. Die habe ich auch ganz oft zu der Zeit im Feuerwerk in München gesehen. Apostle of Hustle, glaube ich, mal als Vorband für Broken Social Scene, das haben die auch wahnsinnig oft gemacht. dass die dann alle so bei den Projekten voneinander dann auch mitgespielt haben und sich dann gegenseitig auch auf Touren supportet haben und so. Und Postle of Hustle ist auch eines dieser Projekte, von ein Nebenprojekt von dem Gitarristen von Broken Social Scene und hat mir damals sehr gut gefallen.
Deswegen hören wir rein. Folkloric Feel. Gute immer bei dir, dass du solche Sachen aussuchst, wo man jetzt sagt, ja, das ist vielleicht angehen, tut so wie so ein ganz normales Folksong-Ding, aber es ist immer was Besonderes dabei.
Es steigert sich mit der Zeit. Ja. Leider müssen wir noch ein paar Sekunden hören, weil es steigert sich dann.
Ja, ich kann ja ein bisschen vorspulen noch. Wunderbar. Apostle of Hustle. Noch nie gehört tatsächlich. Schön. Jetzt hast du gesagt, es kommen ein paar in der Richtung. Was ist damit gemeint? Also die Musik genremäßig oder?
Kanada.
Kanada. Warst du schon mal in Kanada?
Nein, noch nie.
Weil Amerika warst du schon einige Male unterwegs?
Ja, aber Kanada noch nie, nee. Ich war an der Grenze, aber ich habe es nie über die Grenze geschafft.
Okay, gut. Nächste wäre von Stars Soft Revolution.
Genau, das war eine weitere kanadische Band, auch so aus dem, die kamen alle aus der, ich glaube, es war alles Montreal, ehrlich gesagt, die, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, mich erinnern zu können. Und das heißt also, die kannten sich alle und haben immer sich untereinander ausgeholfen. Also, und Stars waren wirklich damals, da war ich also richtig großer Fan. Also, das war auch eine Platte, die speziell wahnsinnig stark war und da war ich dann auch auf mehreren Konzerten damals und die Bassistin Amy Millen war auch eine so eine starke, die, das gab eine Frontfrau und einen Frontmann, den Namen von den Typen habe ich jetzt vergessen, aber sie war die Frontfrau praktisch mit und die fanden wir irgendwie alle toll, kann ich mich dran erinnern und die haben dann auch oft, in München war es glaube ich einmal Muffatalle, einmal Feuerwerk glaube ich und ja, das war so die erste Hälfte der 2000 bis 2010er Jahre, das war sehr Kanada geprägt, zumindest für mich. Und diese ganze Indie-Szene war damals sehr stark davon beeinflusst. Und das war auch toll und auch völlig zu Recht, wie ich immer noch finde, weil es war so Craftsmanship. Also die haben wirklich ihre Instrumente beherrscht. Und man hat denen, wenn die da mit ganz vielen auf der Bühne standen, immer diesen ganzen Projekten angemerkt, dass die wahnsinnig Spaß daran hatten. Mhm. Diese Konzerte zu spielen und so. Und das war dann aber irgendwann dann auch vorbei. Also so spätestens 2010 wurde es sehr ruhig um die alle. Und ich kann mich erinnern, ich war dann nämlich Jahre später, sagen wir mal, vielleicht 2015 oder ich weiß es überhaupt nicht genau, ich schätze jetzt einfach mal, bei einem Konzert im Feuerwerk in der Kranhalle. Und dann bekam ich mit, während ich auf die Toilette ging, da dachte ich, das kenne ich doch. Und dann spielten Stars gerade in der Hansa 39, also im anderen Saal im Feuerwerk. Und das war dann so, ich hatte das noch nicht mal mitbekommen, dass die überhaupt da sind. Und ich habe dann mal so ein bisschen reingehört von der Tür eben. Und dann bin ich auf Toilette gegangen und wieder zu meinem Konzert rein. Das war dann irgendwie einfach vorbei.
Also
die Zeit war. Aber ich denke da gerne dran zurück. Also damals war das für mich wahnsinnig
prägend dann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe in dieser Sendung oder in diesem Podcast schon mehrmals darauf hingewiesen, wie toll ich Bassistinnen finde.
Also es ist wirklich, okay, dann.
Das ist immer, also ich finde das echt stark zum Zuschauen. Also das ist sehr, gerade, eine Bassistin, das hat immer was.
Ja, dann, also, dann bist du da.
Bereichert jede Band irgendwie. Soft Revolution. Ja. Das kenne ich sogar.
Ja, war sehr bekannt.
Sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist ein Phänomen und ich glaube auch, dass es gar nicht wirklich zu erklären ist, was du gerade beschrieben hast. Irgendwann ist es einfach vorbei und nicht einmal so, dass man sagt, die Leute haben sich irgendwie satt gehört. Also irgendwie ist vielleicht.
Die auch haben auch keine schlechte Platte gemacht oder das, irgendwas, aber gar nichts.
Es
schlich sich einfach so aus irgendwie.
Ja.
So,
komisch gibt's. Also ich kann mal bloß immer bloß versuchen, mich da reinzuversetzen. Das ist ja auch ganz schwer. Ja, also für so Künstler, Künstlerinnen, wenn die sagen, ich möchte jetzt von der Musik leben und ich muss nicht Millionär werden, aber ich möchte ganz gut davon leben können, und dann sind die da irgendwie ganz gut dabei. Und dann ist es aber irgendwann einfach rum. Und wenn du sagst, du warst auf der Toilette und die haben da ein Nebendings gespielt, da waren vielleicht, keine Ahnung, eine Handvoll Leute oder ein paar Hände voll Leute.
Das weiß ich nicht, also es kann auch voll gewesen sein.
Okay, aber trotzdem, aber es ist ja dann so, dass definitiv, sagen wir mal, die Einnahmequelle versiegt langsam oder so.
Das
ist schon, glaube ich, ein hartes Brot.
Ja, irgendwie. Das glaube ich auch,
ja. Also insofern oft nicht erklärbar, ja, und... Gut, ich weiß gar nicht, welche von diesen Formationen, die wir da jetzt heute drauf haben. Gut, der Typ von The Streets, der, glaube ich, ist noch ganz gut im Geschäft und so. Aber sonst schwierig. Auch also Franz Ferdinand, ja, die gibt's noch. Die spielen immer mal auf irgendeinem Festival oder was oder gehen wir noch mal eine Tour. Aber so diese Zeit, wo man sagt, da kann man vielleicht gut davon leben, die scheint auch rum zu sein.
Ja, das stimmt.
Na gut. Der nächste ist auch, das ist ja im Prinzip auch ein Mann, der dahinter steht, nämlich The Magnetic Fields. Finde ich auch sehr geil. Also ich mag halt, und das magst du auch, dieses 69 Love Songs Projekt, das im Prinzip, das war ja seinerzeit noch ein Dreifach-CD.
Ja.
Und das ist ja ein total interessanter Typ, der Mann, der da dahinter steht und der da Mastermind ist und so. Ich glaube, diese 69 Love Songs, der ist irgendwie, also er ist selber schwul und er war wohl in so einer schwulen Bar und dann hat irgendwie ein Typ am Piano gespielt und dann ist er draufgekommen, er möchte jetzt für den irgendwie 69, Liebeslieder schreiben oder so. Das ist ja schon mal an sich schon eine irre Geschichte und dann hat er das, oder ich glaube, es sollten sogar noch 100 sein, waren es bloß 69 oder so, aber schon heiße Geschichte. Aber diese 69 Love Songs sind, glaube ich, noch aus den 90ern, so,
ja,
oder?
Ja, ja. Mhm.
Und also mehr kenne ich ganz ehrlich nicht von ihm oder von der Formation. Du hast ja ausgesucht, I Wish I Had an Evil Twin.
Das habe ich damals auch gehört und ich wusste auch gar nicht mehr, aus welchem Jahr welche Platte da war, und habe dann einfach mal geguckt, weil ich wusste, zu der Zeit habe ich die gehört und habe gedacht, vielleicht ist ja 2004 auch was dabei und hätte gern was von den 69 Love Songs genommen, aber die sind halt von 99 oder irgendwie sowas.
99, glaube ich, ja.
Und dann habe ich geguckt, aber 2004 muss doch irgendwas gewesen sein, und dann, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Da war doch.
Das fällt bei dir schwer, gell?
Ja,
aber
das ist ja
wurscht. I Wish I Had an Evil Twin, wobei ich brauche nicht reden, ne? Das ist klar. The Magnetic Fields. mich so an dessen Musik, das sind so Gimmicks dabei irgendwie, aber keine nervigen.
Nee,
das
stimmt,
ist,
genau.
Das, ja. Das ist so schön durchdacht.
Irgendwie. Ja, finde ich auch.
Ich mag das voll gerne. Mal rein, Magnetic Fields, wie gesagt, also dieses Triple-Album kann ich also wirklich nur wärmstens empfehlen, das ist also wirklich sehr, sehr geil und ja, das hat immer was, also das ist nicht so ganz typischer Indie-Pop oder irgend sowas, sondern hat immer Finessen, sagen wir es mal so.
Das ist fast so ein Kammerpop.
Ja, Kammerpop, aber nicht prätentiös oder nicht aufgesetzt oder so, sondern irgendwie das es ist auch hochsympathisch,
finde ich. Ja, genau, das war auch das Wort, was mir jetzt einfallen würde.
Ja, das ist einfach also deswegen, sympathisch. Ja, toll, wunderbar. Es geht schon langsam Richtung Ende, jetzt kommen The Mountain Goats. Der Name sagt mir was, was hat es mit ihnen auf sich?
Ja, es ist ein Projekt von John Daniel und das ist, also ich liebe sie vor allem, sie kommt so ein bisschen aus dieser Anti-Folk-Bewegung damals, obwohl ich glaube, er selber den Begriff nicht mochte oder mag. Und also wahnsinnig gute Texte, irgendwo auch komisch, aber schon so auf eine Art, dass einem das Lachen meistens im Halse stecken bleibt. Es ist auch, ich krieg's jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber also am Anfang sehr viel so Lo-Fi-mäßig einfach so zu Hause aufgenommen, also viel Tapes rausgebracht in den 90ern und da auch dann in dieser Anti-Folk-Szene große Bekanntheit erlangt und aber es ist alles sehr, also er verarbeitet wohl, also eine schwere Kindheit und ich weiß jetzt nicht, Alkoholsucht, entweder er selbst und oder die Eltern oder so, diese Geschichten, also erzählt eigentlich immer solche, es sind doch oft so Konzeptalben, die so ganze Geschichten erzählen über tragische Personen und ihre Beziehungen, also es ist alles, also die Songs kommen oft sehr leichtfüßig daher und manchmal auch sogar humorig fast, aber wenn man halt genauer hinhört, ist es schon alles sehr, also Hits hart.
Da bin ich jetzt mal hochgespannt, weil das erinnert mich irgendwie an einen anderen Typen. Vielleicht gibt es da sogar Parallelen.
Turn.
Super. Also ich habe jetzt von deinen Erzählungen sofort an Elliot Smith gedacht, aber das hat damit gar nichts zu tun, weil das ja dann schon viel mehr noch so Songwriter-Ding ist. Elliot Smith, magst du den?
Ich bin jetzt nicht so vertraut mit dem Oeuvre, muss ich sagen. Also was ich kenne, mag ich, ja, aber ich bin jetzt kein ausgewiesener Fan oder so.
Aber das gefällt mir gut, gerade hier. Also das, ja, da werde ich schauen, dass ich da ein bisschen mehr reinhöre. Das ist super. The Mountain Goats, wie spricht man das aus? Palmcorder Jena?
Okay, ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen. Also, ich habe es immer vermieden, es auszuhören. Danke, dass du es gemacht hast.
Alles klar. Ich spreche es jetzt nur an, aus Zeitgründen, aber ich hätte noch einen dritten Song, und zwar ist der von der Band Jet, die aus Australien kommt und so, ja, so, sagen wir mal so, Pop-Rock macht im Prinzip. Ich will jetzt nicht sagen, dass es wie AC/DC klingt, das ist schon mehr so klassischer Rock. Auch die habe ich im Jahr 2004 gesehen und die haben diesen großen Hit, Are You Gonna Be My Girl, das ist ein super Song, finde ich, ist. Und ich habe da auf der Liste den Song Rollover DJ. Coole Band, das war also eine Band, die Halle war noch viel kleiner als die Turnhalle, ich kann es dir nicht mehr sagen, aber ich bin da extra nach München runtergefahren, um mir die anzuschauen. Das war ausverkauft und ich habe halt noch eine Karte gekriegt von irgendeinem, der sie verkauft hat. Bumsvoll der Laden, also wirklich voller als voll, ohne Schmarrn, und das war geil. Das war also eine Band, ja, wir haben Bock, wir wollen es zeigen. Ein Album lang, zweites Album, Katastrophe. Also wirklich, das ist wirklich so ein typisches Ding gewesen. Ja, die haben so einen Semi-Hit, die sind geil, die haben Bock, aber dann hat es auf Strecke einfach nicht gehalten irgendwie. Aber schaut, trotzdem geile Songs. Jet, Rollover DJ und der größte Hit von denen, Are You Gonna Be My Girl. Gut, den vorletzten Song, der ist von einer Platte, die ich auch habe, von The Dresden Dolls. Das mag ich auch sehr gern, diese Sachen. Wie bist du auf die gekommen?
Also zuerst untergekommen sind sie mir auch irgendwo bei so einem MP3-Blog, wenn ich mich erinnern kann. Und dann fand ich die, also allein schon diese Ästhetik, die so drauf hatten, mit diesem Weimarer Republik Kabarett, Varieté, Look und dieses Ganze, diese Brecht-Weil-Anspielungen und so, das hat mir schon irgendwie gefallen.
Ja.
Und die habe ich mir dann auch live angeguckt im Atomic Café in München, weiß ich noch.
Ja. Gibt es das noch?
Nein, ach schon, ewig nicht mehr.
Okay. Nee. Das war ein schöner Laden.
Ja, es war ein schöner Laden, ja, genau. Und genau, es war auch live ganz toll, aber das war auch so ganz klassisch. Da war dann irgendwann die Zeit auch vorbei, ne? Also irgendwann hat man einfach nichts mehr von denen gehört. Das war natürlich auch in gewisser Weise, fand ich, so ein One-Trick-Pony. Die hatten auch irgendwie dann so leichte Rosenstolz-Vibes. Also es war ja ein Typ und eine Frau und die haben dann so. Aber es war dann halt schon irgendwo, es war immer die gleiche Masche. Und das hat dann einfach nicht über längere Zeit, hatte ich das Gefühl, getragen.
Ist auch so. Ja, das ist dann schon ein enges Konzept. Wobei, wenn du es jetzt gerade ansprichst, Rosenstolz haben eigentlich mit dem Konzept, das sie hatten, das sie ja wirklich lang durchgezogen haben, da relativ lang
das stimmt. Damit gehabt, aber da war die Nische auch nicht so klein. Also
das stimmt. Ja, die Nische bei Dresden Dolls ist enger, definitiv kleiner. Ja. Okay, Coin Operated Boy. Sehr schön, das mag ich.
Boy sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Bedroom. I will never cry at night again. operated board.
Das ist ja sau cool. Also es ist, aber wie du sagst, das ist natürlich One Trick Pony, das glaube ich trifft es genau. Ja. Die haben halt nur dieses. Es ist also, zu einseitig. Es ist nur ein Ding irgendwie.
Das ist für mich auch irgendwie so in der Zeit geblieben. Also ich muss auch sagen, ich freue mich jetzt, das mal zu hören. So beim Durchgucken, was in dem Jahr es so gab oder so. Da habe ich gesagt, ach ja, da war das dabei, aber das mache ich mir heute nicht mehr an, muss ich sagen. Das ist irgendwie.
Wobei ich mir da auch vorstellen kann, dass es besonders live halt dann irgendwie.
Ja, das war schon toll. Ja, die waren dann auch so stark geschminkt, also voll in Character. Also das war schon toll.
Ja, cool. Gut, jetzt gehen wir mal noch, das ist klar, immer gegen Ende, auf die Menschen, die in diesem Jahr gestorben sind, 2004. Ronald Reagan ist gestorben.
Oh, Bonzo, ja.
Bitte?
Bonzo.
Ja, genau. Peter Ustinov. Marlon Brando. Da muss ich sagen, also ich finde den Brando fand ich schon wirklich einen saugeilen Schauspieler.
Ich weiß, wer er war und so, aber ich bin jetzt auch da nicht mit dem übermäßig vertraut mit dem Werk.
Okay. Aber mit dem Werk von Inge Meisel bist du
vertraut. Ja, natürlich. Also Inge Meisel war natürlich
prägender
Einfluss.
Und Janet Leigh ist gestorben und das ist die Dame, die in Psycho in der Dusche stirbt.
War das die Mutter eigentlich von der anderen Schauspielerin Jennifer Jason Lee da?
Das
die,
weiß ich nicht.
Ich glaube.
Rätselfrage.
Ich glaube, ja, stimmt.
Du kommst jetzt eh
verschenkt.
Und Ernie Ball, das habe ich jetzt bloß vorher. Also, es gibt Ernie Ball Gitarrenseiten und das war tatsächlich ein Gitarrenseiten-Pionier. Die heißen immer noch, kannst du immer noch kaufen, Ernie Ball Seiten, genauso wie Fender Gitarren und Fender Seiten und so weiter. Und der ist im Jahr 2004 gestorben. Jetzt schauen wir mal auf die Musiker. Ray Charles. Hörst du?
Ray Charles, nein. Ja. Also nicht wirklich. Also
wird immer mal so genannt, aber so richtig, also ich habe jetzt auch keine Ray Charles-Platte daheim oder so. Also wobei ich, ja, also wirklich, ich bin ein riesen Soul-Fan und so, aber der Ray Charles ist immer so, das ist eher so, weiß nicht, so vor noch so.
Ja,
also dann doch nicht so.
Keine Ahnung, also ich wusste, dass er blind ist, so viel mehr. Und auch viele Songs kenne ich jetzt auch.
Man kennt halt Hit the Road Jack.
Ja, ja.
Aber so richtig, dass man sagt, ich höre mir jetzt mal Ray Charles Platte an, ist nicht so, das ist nicht so. Ne?
Ja.
Rick, genauso wie Rick James. Ja. Er kennt man eigentlich auch nur Super Freak.
Ja.
Und da kennt man wieder eher die Version von MC Hammer oder so, aber ist halt so ein Funk-Pionier. Laura Branigan, die überhaupt nicht alt wurde, 52 nur, und die ist an einem Hirnaneurysma gestorben. Und das war wirklich eine furchtbare Geschichte. Dimebag Darrell ist gestorben. Und zwar ist es der Gitarrist von Pantera gewesen. Und da hat ein Irrer bei einem Konzert von Pantera wild um sich geschossen und hat auf jeden Fall den Dimebag, also den Gitarristen, erschossen und irgendwie einen Roadie oder so und irgendwie noch einen anderen Typen schwer verletzt und ein paar aus dem Publikum. Also ganz schlimme Geschichte, wobei ich jetzt auch, also das ist natürlich, hat mit das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber ich bin jetzt kein Pantera-Fan irgendwie. Das ist
ich auch nicht so hundertprozentig.
Also das ist halt so richtig voll im 90er verhafteter Metal, finde ich. Das klingt so brutal nach 90ern.
Ja, und dann auch der Sänger hat ja da auch
Anselmo,
einige Äußerungen getätigt in letzter Zeit.
Ja, so rechte Sachen und so.
Ja, die dann angeblich nur Spaß waren. Ja, und, genau. Ja,
aber es ist also nicht meins.
Nee, meins auch nicht.
Aber trotzdem, also sowas darf natürlich nicht passieren. Das ist irgend so ein Irrer. Ich glaube, der hat da 9 Leute erschossen oder so.
Bei furchtbar,
Okay, gut, das war jetzt der vorletzte Song. Tobias, was kommt denn vor dem letzten Song?
Keine Ahnung, nein, die Rätselfrage.
Ja, zunächst mal möchte ich auflösen die Rätselfrage vom letzten Mal. Und zwar haben die beantwortet der Norbert, wunderbar, der mich und der Matthias 1, ganz schön, vielen Dank, Leute. Und das Feedback auf die tolle Folge mit dem Christoph war auch sehr gut. Es ging um Rock am Ring und die Frage war, wie viel hat ein Zweitagesticket gekostet 1993? Es waren unfassbare 75 D-Mark. Wahnsinn. Und ich war sogar am ersten Tag umsonst drin, weil ich einfach so durchgegangen bin. Und 2025 im Vergleich hat ein Dreitagesticket zwischen 199 und 299 Euro gekostet, also zwischen 400 und 600 D-Mark. Es gab keine Tagestickets. Die zweite Frage ging um den Sänger der Fun Loving Criminals. Das war Huey Morgan. Der stieg 2011 aus. Er wollte nicht mehr auf Tour gehen und lieber sich seiner eigenen Karriere widmen. Er ist bis heute Radio-DJ und Moderator der The Huey Show bei BBC Radio 6 Music. Und bei der Stimme ist es klar, so einer muss Radiomoderator werden, logisch. Und dritte Frage ging zu Mando Diao und die hatten ein Projekt mit anderen Künstlern, das hieß Calogola. Wobei ich aber glaube, dass der Christoph auf die Band Sugar Plum Fairy raus wollte, die ich glaube ich sogar mal in einer Rätselfrage schon dran hatte, aber trotzdem, es war nicht unbedingt eine Band Calogola, sondern ein Netzwerk aus Künstlern, die bewusst Grenzen zwischen Genres und Kunstformen aufzuheben versuchten. Das waren die Antworten zur letzten Rätselfrage. Vielen Dank.
Dann stell die doch mal bitte.
Okay, dann stelle ich mal die Rätselfrage. und zwar, ja, es ist ja gar nicht nur eine, es sind ja, ich habe ja einen ganzen Blumenstrauß an Fragen. Genau. Also wir haben ja eben über den Sänger der Magnetic Fields schon mal kurz gesprochen, Stephen Merritt. Also interessanterweise heißt der Steven. Also nicht Steven, sondern Steven. Der Steven, ja. Also genau, wie, ja, ja. Warum auch immer, ja. Was die Eltern da geritten hat. Und der hat auch einmal, vielleicht hat er es auch öfter gemacht, aber ich meine einen bestimmten Werbespot, den er vertont hat, einen TV-Werbespot. Wofür wurde denn in dem Spot geworben? Und in dem Spot der Spot, die Musik basiert auf einem anderen Lied. Also wenn man es findet, dann wird man, merkt man, was ich meine, auch wenn ich das jetzt so bescheuert erkläre.
Nee, nee, passt gar nicht, aber das ist das so ein Aha-Effekt.
Ja, genau. Und ja. Wie heißt denn das benutzte Lied, das da die Grundlage bildet, im Original? Das wäre die erste Frage. Also nochmal, wofür wurde geworben und wie heißt das benutzte Lied im Original? Dann eine zweite Frage, und zwar, wir werden sie gleich noch hören, die Waliser Band McCluskey. Und da ist die Frage, inwiefern könnte man irgendwie den Eindruck gewinnen, dass die Mitglieder dieser Band große Fans von 70er-Jahre-Pornofilmen sind. Mehr sage ich nicht. Bin gespannt, ob jemand...
Ja, vielleicht kannst du sagen, es hat was mit einem Album zu tun oder so, oder? Oder ist es zu viel verraten?
Ich bitte die Jury, die Worte des Moderators nicht zu beachten. Und die dritte Frage. Wir haben ja eben schon die Two Lone Swordsmen gehört und Andrew Weatherall war auch als Produzent tätig. Und er hatte als Produzent großen Einfluss darauf, dass sich Britpop auch elektronischen Einflüssen gegenüber öffnete. Wie hat er das denn geschafft? Oder beziehungsweise, da kann man auch schon mal einen kleinen Hinweis geben, wen hat er denn da produziert, sodass er diesen Einfluss ausüben konnte?
Genau. Super genau. Rätselfragen. Nicht so einfach, denke ich, aber... Die Rätselfüchse kommen natürlich wie immer.
Ich denke schon, ich denke schon.
So, da bin ich jetzt wirklich wahnsinnig gespannt auf diesen Song. Falco versus the Young Canoeist. Mhm.
Magst du McCluskey?
Ich kenne sie nicht.
Achso, okay. Ja, dann bin ich mal gespannt.
Ich auch. Hör mal rein. Da ist er. We'll be right back. Ja, ich sag jetzt mal, das wäre ja auch keine Folge mit dir, wenn nicht ein bisschen Punk noch mit
dabei. Ja, ja, natürlich, natürlich. Das muss schon sein. Also die wurden oft mit den Pixies zum Beispiel auch verglichen.
Das würde mir jetzt einfallen, ja.
Genau, genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er dieses Album auch produziert hat, aber auf jeden Fall das davor, Steve Albini.
Okay. Genau. Ja, der verstorben ist vor 2 Jahren,
glaube ich. Ja, leider, genau.
Genau.
Ja,
genau.
Also das könnten wir auch mal eine Sendung machen, eine Steve Albini-Sendung.
Ja, was der so produziert hat und so. Also wir haben sowieso, wir waren ja gestern schon zusammengesessen, wir haben uns noch ein paar Ideen zusammengesetzt.
Die Pipeline ist voll.
Die Pipeline ist voll. Wir sehen uns zum nächsten Mal, das nächste Mal im April, glaube ich.
Genau.
Wieder im Kloster.
In welchem eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
Das Unschönste von diesen Klöstern, glaube ich. Das Größte und das mit den meisten Leuten, aber wir werden wieder unser Schweigegelübde brechen.
Man nimmt, was man kriegt. Hauptsache Kloster.
Alles klar. Ja, Tobias, wie immer war das sehr interessant und aufschlussreich und auch wirklich tolle Songs wieder und horizonterweiternde Geschichten wieder.
Sehr gerne.
Super. Danke dir. Und das war jetzt das Special zum Jahr 2004. Wir hatten jetzt 1991, 1969, 2005 und 2004. Und wenn irgendjemand da draußen mal Bock hat, ein anderes Jahr beleuchtet zu haben oder sagt, bitte, ich komme mal zu dir und wir reden über das Jahr, keine Ahnung, 1984 oder so, macht es bitte. Es ist nicht schwer. Man sucht sich einfach ein paar Songs raus, sucht sich ein paar Geschichten dazu.
Aber 1984 wäre ein schönes Jahr.
Ja. Genau.
Also das, Sex, Crime.
Ja, genau. 1984. Na, also überhaupt, das ist, glaube ich, für jedes Jahr interessant. Und da, was wir eben hatten am Anfang, die Jahrescharts, Katastrophe, aber trotzdem gibt es ja saugeile Songs in der Zeit. Und insofern ist das immer wieder interessant. Ja, Leute, das war's. 2004 Special, heute mit dem Tobias Westphal. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf Pittys Podcast @gmx.de und hört weiter gute Musik. Tobias, wir sind raus und gehen jetzt nochmal in die
Klosterschenke.
In die Klosterschenke, genau. Alles klar. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.